2008, Anfang Januar. Noch eine schlaflose Nacht, wie jede seit dem verstörenden Ausgang der Wahlen. Aufgeschreckt von verschwommenen Gestalten, die durch düstere Träume von Unruhen und Aufstand spuken.
Wenn Nachbarn zu Feinden werden. Die Politik der Gewalt in Kenia. Feature von Lorenz Rollhäuser.
3 Uhr nachts. Ein rotgescheckter Kater springt auf mein Bett, streckt sich wild und zart. Ich bilde mir ein, dass sein rhythmisches Atmen Frieden bringt. Tiere haben ein Gespür für Angst. Manche, wie dieses, versuchen sie zu lindern.
Die junge Autorin Alison Ojani Uwor beschreibt die Panik, die das Land nach der Stimmabgabe erfasst. Während die Wahlkommission 3 lange Tage beharrlich schweigt, entladen sich Anspannung und Unmut an vielen Orten bereits in Gewalt. Erst am Abend des 3. Tages lässt sich der amtierende Präsident Mwai Kibaki, ein Kikuyu, hastig zum Wahlsieger erklären.
I thank all of you for the trust you have bestowed upon me in renewing my mandate, which I accept with sincere gratitude and humility.
Ich danke Ihnen allen dafür, mir mit der Erneuerung meines Mandats, das ich mit aufrichtiger Dankbarkeit und Bescheidenheit annehme, das Vertrauen ausgesprochen zu haben.
Weite Teile der Bevölkerung verstehen das als Kriegserklärung der Kikuyu an alle anderen Ethnien.
SMS an alle Kenianer. Die Kikuyu haben die Zukunft unserer Kinder gestohlen. Zeigt ihnen die einzige Sprache, die sie verstehen. Gewalt.
Water cannon turned on unarmed protesters.
Die Vergeltung ist gut organisiert und trifft Kikuyu überall dort, wo sie als Minderheit leben. In Kisumu, einer Großstadt am Victoriasee und Zentrum der Opposition um Raila Odinga, zerstört ein wütender Mob Häuser und Geschäfte von Kikuyus. An der Küste und in manchen Teilen Nairobis geschieht Ähnliches. Im Rift Valley, der größten Provinz, die sich über den ganzen Westen und Nordwesten Kenias erstreckt, ziehen sich die Pogrome über Wochen hin. Das Ergebnis? Über 1000 Tote, Zehntausende vergewaltigter Frauen, 350.000 Vertriebene, ein traumatisiertes Land. Ein Dreivierteljahr später, am Ortsrand von Nakuru, einer Großstadt im südlichen Rift Valley, 150 Kilometer nordwestlich von Nairobi. Verblichene Zelte in langen Reihen auf dem nackten Berghang. Dazwischen offene Kochstellen, Mütter, Kinder. Wäsche trocknet auf dürren Büschen, ein paar Kühe durchstöbern Abfallhaufen. Der Ausnahmezustand ist Alltag. Am Rande der staubigen Piste, die ins Camp führt, stehen 3 Armeelastwagen bereit. Matratzen, Säcke und Bündel stapeln sich auf den Ladeflächen. Davor eine Traube Menschen. Abschied nehmen. Ein junger Mann mit Megafon verkündet die Zielorte. Molo, Kericho, Eldoret. Orte im Rift Valley. Täglich werden Flüchtlinge aus dem Lager in ihre Heimat zurückgekarrt. Das Camp entstand im Januar 2008 und hatte bald an die 20.000 Bewohner. Jetzt sind es weniger als die Hälfte. Die Regierung macht Druck. Sie hat dem Roten Kreuz die Lagerleitung entzogen und Operation Rudi Nyumbani ausgerufen. Operation Heimkehr. 10.000 kenianische Schilling, also 100 Euro pro Familie, sollen die Flüchtlinge in kleinere Transitcamps locken, die überall an den Herkunftsorten errichtet wurden. Die Flüchtlinge, so der Gedanke, sollten sich mit der Feldarbeit auf dem eigenen Land über kurz oder lang wieder selbst versorgen. Doch nun scheint es der Regierung mehr darum zu gehen, die Flüchtlinge aus dem Blickfeld verschwinden zu lassen. Denjenigen, die sich noch immer weigern, die LKWs zu besteigen, werden die Essensrationen zusammengestrichen und immer häufiger wird auch das Wasser abgestellt. Wer seine Stimme erhebt, muss mit Repressalien rechnen. Trotzdem wollen viele das Lager nicht verlassen.
I'm from Burnt Forest.
Ich bin aus Burnt Forest.
I cannot go back because my child.
Ich kann nicht zurück.
When we were on that process, they were passing
Bei meinen Kindern die zerhackten Leichen nicht aus dem Kopf gehen, über die wir flüchten mussten.
So they were passing on the blood.
Das ganze Blut.
So they were not going back. They say that.
Dahin wollen sie auf keinen Fall zurück.
Auch die Lager sind keine Orte des Friedens. Im Gegenteil. Die erlittenen Traumata der Bewohner äußern sich in häuslicher Gewalt, in Vergewaltigungen, in Alkoholismus und psychischen Störungen. Besonders Kinder und Frauen werden hier häufig zum zweiten Mal zu Opfern. Bei den Männern kommt der Zorn über die eigene Machtlosigkeit hinzu, der viele in die Arme radikaler Milizen treibt. Auch Steven ist einer dieser angry young men.
Now they are giving us that start. It is a boost. They are telling us it's a boost of life. 10,000. It's very little.
Diese 10.000 Schilling, die sie uns als Starthilfe geben, das ist viel zu wenig.
10.000. I buy a Seska revolver.
Aber wenn es sein muss, nehme ich eben die 10.000, kaufe mir davon einen Revolver und hole mir mein Eigentum wieder. Denn die Leute, die unsere Sachen geplündert haben, die verkaufen sie
jetzt.
Da kann ich mir sogar eine Maschinenpistole kaufen und mich rächen. Dieser Krieg ist ja nicht vorbei. Das ist erst der Anfang.
Das ist der Anfang des Krieges.
Denn diese Regierung behandelt uns wie Tiere.
Is doing us like animals, you see?
Statt der 100 Euro, die die Flüchtlinge als Beleidigung betrachten, fordern viele von der Regierung, Schadensersatz zu leisten und ihnen woanders Land zuzuweisen, am besten im Ursprungsland der Kikuyu, der heutigen Central Province südwestlich des Mount Kenya.
The government, they have a lot of garden.
Die Regierung hat doch reichlich Land.
Hectares and hectares. The big fish, I don't want to mention the name.
Die dicken Fische. Namen will ich nicht nennen, sonst muss ich um mein Leben fürchten.
Mention somebody by name tonight, you might not see me tomorrow.
Wer Namen nennt, ist morgen vielleicht schon weg.
So I say the big fish,
also sage ich nur die dicken Fische.
Chambers. I'm talking about.
Wir haben riesige Ländereien, die könnten wir unter uns aufteilen.
They divide it equal. Everybody.
Und jeder hätte ein Stück Land.
Have a piece of land.
Steven spielt darauf an, dass sich fast alle Politiker in den Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit schamlos öffentliches Land angeeignet haben. Dieses Landgrabbing machte sie zu Großgrundbesitzern. Allen voran die Familie des ersten Präsidenten Kenyatta, die nach Recherchen der kenianischen Tageszeitung Standard mehr als 200.000 Hektar besitzen soll.
Just a few kilometers from here, on your way to Nyahururu, there is a very big tract of land there that has not been utilized. In fact, we are told it belongs to President Kibaki.
Nur ein paar Kilometer von hier gibt es ein riesiges Stück Land, das völlig ungenutzt ist. Uns wurde erzählt, dass es Präsident Kibaki gehört.
Anderen Flüchtlingen fehlt einfach die Kraft, sich dem Druck der Regierung zu widersetzen. Obwohl sie sich davor fürchten, wieder mit denselben Nachbarn zu leben, die ihre Häuser niedergebrannt haben, wagen sie den Weg zurück. Was hat sie gesagt?
Sie sagte, er soll mal aufpassen, dass sie ihm nicht den Kopf abschneiden.
Mein Handy liegt still da. Ein billiges Teil, wie sie bei irgendwelchen Werbeaktionen verschenkt werden. Ich mag es. Eins von der unverwüstlichen Sorte. Immer noch keine neue SMS. Ein beunruhigendes Zeichen in einer solchen Nacht. Eine meiner Schwestern kommt ins Zimmer. Sie hat eine SMS. Die meisten Führer der Opposition wurden verhaftet. Die Polizei macht Jagd auf diejenigen, die entkommen konnten.
Police blunt now in their approach, haven't stemmed the violence, haven't broken the cycle of tribal brutality.
Das Ausland zeigt sich überrascht vom Ausmaß der Gewalt. Schließlich ist Kenia ein treuer Vasall des Westens und wurde dort gern als Hort der Stabilität gepriesen. Jetzt liefert es Bilder von machetenschwingenden jungen Männern an Straßensperren und brennenden Hütten. Dabei sind ethnische Säuberungen in Kenia nichts Neues. Schon im Zusammenhang mit den Wahlen von 1992 und 1997 und selbst 2002 wurden im Rift Valley Zehntausende vertrieben, Hunderte starben. Weil es damals arme Bauern fernab der Hauptstadt traf, blieben internationale Schlagzeilen aus. Diesmal aber brennen auch die Slums von Nairobi. In den wohlhabenden Vierteln nebenan hört man die Schreie. Die Shopping-Malls schließen. Nun kriegt es auch die Mittelschicht wieder Angst. Nur Handys und Internet verbreiten weiter Hass und Gerüchte.
Es darf kein Tropfen unschuldiges Kikuyu-Blut mehr fließen. Schlachtet unsere Feinde, wo ihr sie findet.
Das war das Haus eines Kikuyu, daneben sein Laden und eine Kneipe.
Aber jetzt ist da nichts zu sehen.
Ja, es wurde niedergebrannt.
Unterwegs im Rift Valley, dem Schauplatz der schlimmsten Pogrome, etwa 5 Autostunden nordwestlich von Nairobi. Die Gegend heißt Burnt Forest. Im Zentrum eine Ansammlung von Läden, Kneipen und Hotels entlang des Highway. Dazu eine Tankstelle, kleine Werkstätten. Eines der vielen Trading Centers, Anlaufstationen für LKWs auf dem langen Weg zwischen Mombasa und Uganda oder dem Kongo. Jetzt sind wir vom Highway abgebogen und rumpeln über eine abenteuerliche Piste auf dem Weg nach Kamuyu, eine Bauernschaft ein paar Kilometer außerhalb.
Auch dieses Stück Land hier gehörte einem Kikuyu. Und das Maisfeld da gehört einem Kalenjin. Sie waren Nachbarn.
Grüne Hügel bis zum Horizont. Bäume, Maisfelder, Kartoffeläcker, saftige Rinderweiden. Schönes Land. Weiße Wolken, klarer blauer Himmel. Und keine afrikanische Hitze. Klar, dass es den britischen Siedlern im Rift Valley gefiel.
Das Haus hier gehört einem Kikuyu, das da drüben einem Kalenjin.
Würden nicht immer wieder kleinere Zeltlager und verkohlte Ruinen auftauchen, wäre kaum zu ahnen, was hier geschehen ist. Von den meisten Häusern der Kikuyu, die hier bis Januar 2008 standen, ist nur noch das Fundament vorhanden, oft schon von Gras überwuchert. Es waren solide, einstöckige Häuser aus Stein gebaut, die dem Mob zum Opfer fielen. Die einfachen Holzhäuser der Kalenjin dagegen blieben unberührt.
Das Kalenjin-Haus wurde nicht angezündet.
Woher wussten Sie, dass dieses Haus einem Kalenjin gehört?
Das wussten Sie genau.
Ich bin mit Wangui Mbatia unterwegs, einer jungen kenianischen Anwältin und Menschenrechtsaktivistin, die sich ein Bild von der Lage in der Provinz machen will. Und mit Charles Ndungu, einem Bauern und Händler, der uns zeigen will, wo er gelebt hat.
Waren das Leute von hier?
Ja, Leute von woanders arbeiteten mit den Leuten von hier zusammen. Das war vorher geplant. Das war alles gut vorbereitet.
Sechs Uhr früh, im Radio Nachrichten. Die letzte SMS war doch nur ein Gerücht, immerhin. Aber das Unbehagen bleibt. Stammeskriege, Hass und Zerfall werden beschworen. Schon ist von Völkermord die Rede. Die Sünden unserer Väter, ja. Aber müssen wir auch ihren Wahnsinn erben, ihre toten Kriege führen? Alt und fett geworden, lassen sie sich in weichgepolsterten Luxuslimousinen zu ihren Privatjets chauffieren. Ihre schmierigen Fäden hinterlassen sie uns. Du musst kämpfen, flüstern sie. Hier sind die Macheten. So schlägst du deinem Freund den Kopf ab. Es geht um unser aller Wohl. Und schon fliegen sie davon.
Have you seen people being killed?
Hast du gesehen, dass Leute getötet wurden?
Ja, many of them.
Ja, viele.
Even since today we don't have see the body.
Bis heute wissen wir bei manchen nicht, wo ihre Leichen sind.
There's still people missing.
Es werden noch immer Leute vermisst.
Ja, still missing.
Ja.
But we are double sure that they have already been killed.
Und wir sind ganz sicher, dass sie ermordet wurden.
Hunderte von Kalenjin-Kriegern waren herangekarrt worden und hatten sich mit jungen Männern vor Ort zusammengetan, um die heimatliche Erde von Kikuyu zu säubern. Aufgepeitscht und eingeschworen von den politischen Führern, zog der Mob über die Hügel und tilgte jede Spur der Kikuyu.
Nun lebst du ja wieder mit den Nachbarn, die dein Haus angezündet haben.
Ja, ich lebe mit ihnen.
Ja.
Und du kennst auch einige der Mörder.
Die kennen wir gut.
Wie ist denn jetzt eure Beziehung?
At this moment,
Sie haben mir gesagt, ich soll nicht so weit auf ihr Gebiet gehen, weil ich dann meine Kühe und all die anderen Sachen finden würde, die uns gestohlen wurden.
Die Nachbarn haben also die Dinge, die bei dir gestohlen wurden. Und deshalb wollen sie nicht, dass du dahin kommst.
Ja, ich könnte ermordet werden.
Und nun bist du auf dem Weg dorthin.
Ja.
Wir passieren das Flüchtlingslager, in dem Charles' Familie lebt. Ein typisches Transitcamp. Aus dünnen Holzstangen gebaut, abgedeckt mit Plastikfolien vom UNHCR, drängen sich vielleicht 30 Hütten gleich neben der neu errichteten Polizeistation. Das Gefühl von Sicherheit hält sich allerdings in Grenzen, denn hier haben dieselben Polizisten Dienst, die gelangweilt zuschauten, als Charles' Haus geplündert und niedergebrannt wurde.
What do you expect to find? Was erwartest du da zu finden?
When I'm, you know, guck mal, I'm a Christian.
Ich bin Christ.
And I would like to forgive.
Und ich würde ihnen gern vergeben.
So by this time when I go there on last,
als ich letzte Woche dort
Sunday,
war, habe ich ihnen gesagt,
I told them,
keine Sorge.
Don't worry. Even if you have
stolen, auch wenn du meine Kuh gestohlen hast, please, vielleicht kannst du mir eine andere verkaufen. Sie haben ja gesagt.
Yes.
Und ich habe eine gekauft.
And I bought one.
Is it possible that you could be paying for somebody else's cow? Also hast du womöglich eine Kuh gekauft, die jemand anderem gestohlen wurde?
Ja.
Auch das fällt dem unkundigen Blick nicht gleich auf. Zwischen Maisfeldern und Weiden liegen große Flächen Brachland, die dabei sind, sich in Weiden zu verwandeln. Die Zäune, die diese Äcker früher vor den Rindern der Kalenjin schützten, sind zerstört. Die Rinder grasen frei.
Sie bringen ihre Kühe her. Diese Kühe gehören Kalenjin.
They have already brought them here to Kikuyu's land.
Und sie weiden auf Kikuyu-Land.
So they intend to, also wollen sie es in Weideland umwandeln?
Ja.
Mami, hier gut, wie geht es? Hier, hier, Vater.
Hirten gegen Ackerbauern. In Afrika ist das ein wiederkehrendes Muster. Die Kalenjin, die hier schon vor den Kikuyu lebten, halten Kühe. Sie lieben ihre Tiere, ernähren sich von deren Milch und verkaufen den Überschuss. Nebenher pflanzen sie Mais an. Reich wird man so nicht, aber man muss auch nicht hungern. Die Kikuyu dagegen sind Ackerbauern. Kühe halten sie nur nebenbei. Als die weißen Siedler nach Kenia kamen, waren die Kikuyu die ersten, die von ihrem Land vertrieben wurden. Sie waren aber auch die ersten, die christliche Erziehung und westliche Schulbildung kennenlernten. Die Kikuyu sind das größte Volk Kenias. Sie gelten als gute Bauern und clevere Geschäftsleute. Aus ein paar Hektar Land holen sie schnell ein Mehrfaches an Gewinn heraus als die Kalenjin. Sie sehen darin den gerechten Lohn für die harte Arbeit auf dem Acker. Die Kalenjin sind ihrer Meinung nach einfach faul. Die wiederum finden die Kikuyu arrogant und habgierig und verübeln ihnen zudem nach der Unabhängigkeit Kenias mit der politischen Macht auch den gesellschaftlichen Reichtum an sich gerissen zu haben. Als viele Weiße nach der Unabhängigkeit Kenia verließen, schlossen sich Kikuyu zusammen und kauften frei werdendes Land zu Marktpreisen. Viele blieben in Central Province, doch für alle reichte in der dicht besiedelten Region das Land nicht, auch weil sich Kikuyu-Politiker große Teile davon selbst unter den Nagel rissen. Also kauften sich Kikuyu-Bauern mit Hilfe von Krediten im Rift Valley ein. Dieses Land betrachten die Kalenjin jedoch noch immer als ihr eigenes Land, das ihnen die Weißen gestohlen hatten. Aber sie wurden nicht gefragt.
Great. Milchmenschen, jetzt ist die Zeit, das Gras zu schneiden.
Das hier ist die Grenze.
Charles Land grenzt direkt an Kalenjin-Gebiet. Es gehört zu einem Areal von fast 2000 Hektar, das eine Gruppe von 300 Kikuyu-Familien 1964 einem Weißen abgekauft und untereinander aufgeteilt hatte.
So this is now my father's land.
Das hier ist das Land meines Vaters.
And it was better, it was very beautiful here.
Es war sehr schön hier.
This is now 10 acres my father's land.
Yeah.
And this was my farm.
Und das war meine Farm.
Where was your house?
Wo war dein Haus?
Ah, this was my house now.
Das hier war mein Haus.
This was my bedroom here.
Hier war das Schlafzimmer.
You can see the door.
Da war die Tür.
Yeah. This was my child room.
Das war das Kinderzimmer.
My child stays. This was staff room.
Hier das Zimmer der Angestellten.
I think you can see.
Nur die Fundamente sind zu sehen. Alles andere ist verschwunden.
Okay.
Charles deutet auf eine dicke Schicht von Asche, die auf einer Fläche neben dem Haus liegt. Hier war sein Lagerraum.
This is a maize, which was already been burned. I think you can see.
Das ist der Mais, den sie verbrannt haben.
This is a maize. 300 bucks.
300 Säcke waren das. Mehr als 400.000 Schilling.
Dann zeigt er hinunter ins Tal.
Bis zu dem Baum da unten war alles mein Land. Ein großes Stück Land.
You're a rich man.
Du bist ja ein reicher Mann.
Ich war reich, ja. Ich hatte fast 3 Millionen. Aber jetzt bin ich arm. Zum Bettler bin ich geworden.
I'm a beggar by this time.
For a third day in a row, violence erupts in Kenya as rival tribes keep up a deadly clash over last month's disputed election results.
Das Todesurteil für mein Land wird Schritt für Schritt verkündet, wie in einer Bananenrepublik, wo der Präsident den Wochentagen die Namen seiner Kinder gibt und seine Feinde in großen Bottichen schmoren lässt. Bisher wird das übliche Drehbuch treu befolgt. Den nationalen Rundfunk übernehmen, Medien und internationale Beobachter ausschließen, den Saal, in dem das Wahlergebnis verkündet wird, von Paramilitärs umstellen lassen, den amtierenden Präsidenten zum Sieger erklären, ihn hastig vereidigen und den Notstand ausrufen. Die Katze schnurrt. Ich schluchze. Das ist mein Land.
Hallo.
Während wir an der Ruine von Charles' Haus stehen, geht drüben auf dem Weg mit schnellen Schritten ein Mann vorbei. Charles ruft ihn heran und er kommt. Doch es ist deutlich zu sehen, dass er lieber weitergegangen wäre. Wie viele Kalenjin ist er leicht von den Kikuyu zu unterscheiden? Hager, die Haut dunkler und neben den hohen Wangenknochen fallen die großen Schneidezähne auf. Während Charles sogar als Flüchtling noch auf gepflegte Kleidung achtet, ist sein Nachbar in einem zerrissenen Jackett und barfuß unterwegs.
Ich habe ihm gesagt, dass wir doch keine Probleme miteinander haben. Wir wissen ja gar nicht, wo dieser Teufel herkam. Wir kennen uns doch von der Wiege an.
Since I was born.
Er ist mein bester Freund, nicht wahr?
We have stayed with this man from
1980.
Aber was sagt er denn selbst dazu?
Can we hear him? Yeah, he can talk.
Der Nachbar lässt sich nur das Allernötigste entlocken. Später werde ich merken, dass alle Kalenjin so auf Fragen reagieren, die mit der Gewalt nach den Wahlen zu tun haben.
Weiß ich nicht.
Wangui fragt ihn, ob er die Leute kannte, die die Häuser angezündet haben. Er sagt, er kennt sie nicht.
Er sagt, er weiß nicht, woher dieser Krieg
kam.
Wir waren ja von klein auf zusammen. Ich habe oft bei ihm gegessen. Wir haben bei ihm Milch getrunken und ich habe ihnen geholfen. Ich habe ihnen Kartoffeln geschenkt. Oder habe sie auf meinen Feldern arbeiten lassen.
Du musst verstehen, was hier vor sich geht. Solange er dabei ist, werden sie dir gar nichts sagen.
First, the position you occupy is in this community.
Zum einen wegen der Machtposition, die er hier innehat. Er hat sie ja für sich arbeiten lassen. Zweitens ist er reich. Da gibt es also einen Klassenunterschied.
Thirdly, he's a victim.
Und drittens ist er Opfer. Das heißt, die Nachbarn müssen davon ausgehen, dass er Informationen sucht, die er dann gegen sie verwendet.
In which way you look at it, he is likely to be seeking information that he will use against them.
Das ist genau das, was Charles uns anvertraut, nachdem seine Nachbarn weitergegangen sind. Dass er freundlich mit ihnen spricht, ihnen auch Geld zusteckt, damit sie ihm erzählen, wo seine Sachen und seine Kühe geblieben sind.
Look just simply at their body language.
Man muss sich nur ihre Körpersprache anschauen.
You can't come and claim I've had lunch.
Man kann doch nicht einfach hier ankommen und sagen, ah, wir haben zusammen gegessen, ich habe dich bei mir arbeiten lassen, wir waren Klassenkameraden und so weiter. Es ist doch nichts mehr wie zuvor. Für sie ist er eine Bedrohung. Also haben auch sie Angst. Und um ihnen das Schuldgefühl zu nehmen, erzählt er ihnen die Geschichte vom Teufel, der an allem schuld ist. Das wart gar nicht ihr. Aber ich glaube nicht, dass sie so naiv sind und nicht mitkriegen, dass er auf der anderen Seite steht.
"2007 haben viele von uns zum ersten Mal gewählt, haben in langen, gewundenen Schlangen friedlich gewartet, ein wenig verwirrt beim Entfalten der Stimmzettel. Wir wollten unbedingt Teil dieser Geschichte sein. Wir gaben unsere Stimme ab und versuchten uns an einer neuen, größeren Idee von diesem Land, der Idee eines einigen Kenia aller Kenianer. 3 Tage nach der Auszählung dann die wundersame Vervielfachung der Stimmen. In derselben Nacht schon 300 Tote, laut offiziellen Zahlen. In der Nacht darauf werden Kinder und Frauen in einer Kirche verbrennen. Blut auf den Straßen.
Eure Häuser wurden niedergebrannt?
Am nächsten Tag machen wir 2 Entdeckungen.
You live here.
Die ausgebrannten Läden und Hotels entlang des Highway im Zentrum von Burnt Forest zeugen nicht von der Vertreibung der Kikuyu. Es ist genau andersherum. Die hier ansässigen Kikuyu-Händler haben sich erfolgreich gegen Angriffe von Kalenjin gewehrt und aus Rache die Häuser und Läden der örtlichen Kalenjin niedergebrannt. Die 2. Entdeckung: Nicht alle Zeltlager beherbergen Kikuyu-Flüchtlinge.
Are you from this area? The people here.
Weit ab vom Highway entdecken wir in Sichtweite eines Kikuyu-Lagers zufällig ein kleines Lager, das von Kalenjin-Familien bewohnt wird. Deren Häuser wurden noch schnell von Kikuyu niedergebrannt, als diese sich auf die Flucht machten. So sind diese Kalenjin nun Täter und Opfer zugleich. Peter ist ein schlanker, gut aussehender Mann, Ende 20, der mit ein paar Freunden vor dem Lager herumhängt.
But how do you see now?
Du kannst die Zelte der Kikuyu von hier aus sehen.
You can see them from here in their tents. Do you want them to come back?
Willst du nun, dass sie zurückkommen oder sollen sie weggehen?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben uns noch nicht versöhnt. Beide Stämme müssten dafür irgendwie zusammenkommen.
Nobody's talking to.
Keiner spricht mit dem anderen.
But you see,
aber ihr seht euch
doch. Yeah, they see it. Seeing and talking is a different.
Ja, aber sehen und sprechen ist doch nicht dasselbe.
Prima. Wir jagen uns gegenseitig hier weg, brennen die Häuser nieder. Und am Ende finden wir uns in Lagern wie diesem wieder.
Wanguis Armreifen klappern, während sie sich langsam in Rage redet. Wie immer, wenn es um die sozialen Verhältnisse im Land geht.
Dabei haben wir eins gemeinsam. Wir sind arm. Und von den reichen Leuten ist doch niemand in den Lagern. Und dann finden wir keinen Weg, miteinander zu sprechen?
Dass Peter Kalenjin ist und sie selbst eine Kikuyu, die sich hier auf feindlichem Gebiet aufhält, macht Wangui keinerlei Angst. Ein Denken in ethnischen Kategorien, wie es die kenianische Gesellschaft vergiftet, kommt für sie nicht in Frage.
Das heißt doch, jedes Mal, wenn ich die Straße entlang komme, schaue ich dich an und frage mich, ob du derjenige bist, der mein Haus angezündet hat. Und du wirst dich fragen, ob ich dein Haus angezündet habe. Wie sollen wir so leben?
Ich will wissen, ob er Freunde hat im Kikuyu-Lager. Richtige Freunde. Und ob er sie manchmal anruft.
You call them by phone?
Ja.
You talk to them? But you don't see them?
Nein.
Now what stops you from Kukana? Is it the way you feel or the way you think the people will feel about
it? Was hält dich denn davon ab, sie zu treffen?
Where's the buggy?
Oh, he says it's dangerous. If he's seen there, then he...
Er sagt, es sei gefährlich.
There's an issue of maybe being looked at as a person who is a traitor.
Wenn er dort gesehen würde, könnte man ihn für einen Verräter halten.
But that's a pity.
Aber das ist doch schade.
Ja, sehr.
If you see a good-looking Kikuyu girl,
wenn du ein gut aussehendes Kikuyu-Mädchen siehst, wäre es doch in normalen Zeiten unter jungen Leuten trotz der ethnischen Grenzen üblich, sich zu verabreden. Aber er sagt, das sei vorbei. Ein schönes Mädchen. Es könnte eine Falle sein.
It's a pity.
Ich danke euch allen dafür, dass ihr mich gewählt habt. Die Worte des Präsidenten verhöhnen eine ganze Generation. Er war mal mein Held, machte mich stolz auf mein Land. Das war, bevor ich verstand, dass er mich wegen meines Nachnamens auf eine ethnische Größe reduzieren wollte, die es nicht wert ist, an der Gestaltung des Landes mitzuwirken. SMS an einen kenianischen Gott. Ist das nicht in Dantes Inferno, wo eine elende Hölle für all jene bereitsteht, die Kindern ihre Träume stehlen?
Der Wahlkampf war von allen Seiten hitzig und populistisch geführt worden. Wie immer ging es dabei kaum um Inhalte, umso mehr aber um Personen. So setzten viele Kandidaten auf ethnische Zugehörigkeiten und heizten bestehende Konflikte an. Mit den entsprechenden Folgen. Im Herbst 2007 lebten bei Kericho im zentralen Rift Valley bereits 16.000 Kikuyu unter freiem Himmel, weil sie in ihren Häusern um ihr Leben fürchteten. Schon vor den Wahlen von 1992 und 1997 war es im Rift Valley zu Vertreibungen gekommen. Als Drahtzieher wird allgemein der damalige Präsident Moi vermutet, der damit beweisen wollte, dass ein Mehrparteiensystem, wie es der Westen forderte, zu ethnischen Konflikten führen muss. Die Organisatoren der damaligen Pogrome sind bekannt, wurden aber nie belangt. Die erfolgreichsten unter ihnen sind heute Abgeordnete oder Minister.
Es ist das dritte Mal. Wir bauen, sie fackeln ab. Wir bauen, sie fackeln ab.
Viele Kikuyu im Rift Valley fangen nun zum dritten Mal bei Null an.
Bisher haben wir es nicht so schwer genommen. Wir sind hier und wir werden nicht nochmal von hier weggehen.
Gleich außerhalb von Burnt Forest stehen ein paar Zelte neben dem Highway. Weil es die halbe Nacht geregnet hat, stehen sie im Matsch. Hier lebt Joseph Kigathi mit seiner Familie auf dem eigenen Land, das sein Vater einem Briten abgekauft hatte.
Das hier ist unser Land.
Motherland.
Unser Mutterland. Wir können sonst nirgendwo hin. Also bleiben wir hier. Bis zur letzten Minute.
Sie haben Kohl gepflanzt und Kartoffeln und bald ist Erntezeit. Mit dem Geld wollen sie anfangen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Joseph kennt die Täter, sie wohnen in der Nachbarschaft, er trifft sie täglich, denn eigentlich sind sie seine Freunde. Dann senkt er die Stimme.
But they are very bad people. They are bad people.
Aber sie sind schlechte Menschen.
Like now, for example.
Jetzt sind sie gerade still.
They are now silent. They have just school.
Aber sobald sie den Schwur ablegen, kennen sie uns nicht mehr.
He will not know you by that time.
Schwer vorstellbar, wie so eine Nachbarschaft funktioniert. Aber vielleicht kann selbst ein solcher Zustand, wenn er lang genug andauert, zu einer Art Normalität werden.
They are saying, it was just a passing wind.
Sie sagen, es war nur ein vorübergehender Wind.
Now,
und der ist nun vorbei.
The wind has already passed.
Also leben wir wieder zusammen.
So we are together.
Für uns ist das nicht schön.
We forgive them.
Aber wir vergeben ihnen.
We always forgive, because they don't know what they are.
Sie wissen eben nicht, was sie tun.
Even the Bible says.
So steht es schon in der Bibel.
Yeah.
And now, are you scared?
Und habt ihr jetzt Angst?
We are not scared.
Wir haben keine Angst.
But at least we are trying to harden our hearts.
Aber wir müssen unsere Herzen hart machen.
When the time reach,
denn wenn es wieder soweit ist,
get lost.
Sind wir verloren.
Although when we lost, we come back.
Obwohl wir danach wiederkommen.
Because we don't have otherwise.
Weil wir sonst nirgends hin können.
Als ob es sein Schicksal wäre, immer wieder bei Null anzufangen.
I decide to explain it as 5 years contract.
Ich nenne es 5-Jahres-Vertrag.
We'll be well without any war.
Alles geht gut und
then
ohne Krieg.
We go for a 5 years time.
Aber nach 5 Jahren ist es dann wieder soweit.
Ein Leben im Rhythmus der Wahlen.
Then the war come. That one is which I mean 5 years contract.
Das meine ich mit 5-Jahres-Vertrag.
Ja.
Ende Februar ging das Bild vom Handschlag zwischen Mwai Kibaki und Raila Odinga um die Welt, der das Töten beendete. Nach wochenlangen Verhandlungen unter der Leitung von Kofi Annan und massivem Druck der westlichen Geberländer stand die Große Koalition. Frieden in Kenia, große Erleichterung. Aber warum haben sich dieselben Politiker nicht früher dazu bereit erklärt, die Angelegenheit friedlich zu lösen? Warum haben sie während des Wahlkampfs die ethnische Karte gespielt und die Gräben vertieft, sodass sich viele Kenianer plötzlich nur noch bei ihrem jeweiligen Stamm sicher fühlten? Wer hat auf wessen Anweisung hin die Horden junger Männer zusammengerufen, transportiert, mit Benzin versorgt, mit Essen, mit Drogen, um im Namen des Stammes und der Heimat Häuser anzuzünden, Menschen zu zerstückeln? Wer profitiert von der Hetze, von den ethnischen Säuberungen?
Es handelt sich nicht um geplante Gewalt. Die Menschen sind spontan aus Wut auf die Straße gegangen.
Raila Odinga im Interview mit einem amerikanischen Journalisten.
Diese Art von Gewalt hätte niemand planen können.
Menschenrechtsorganisationen jedoch haben frühzeitig darauf hingewiesen, dass mächtige politische Interessen hinter den Vertreibungen standen. Gewalt war von vielen Oppositionspolitikern für den Fall einer Wahlniederlage angedroht worden. Und sie erfüllte ja durchaus ihre Zwecke. Erstens, Menschen, die dem politischen Gegner nahestanden, wurden bestraft und aus den Wahlbezirken vertrieben, um so die Wahl der eigenen Kandidaten in Zukunft zu sichern. Zweitens, die Täter konnten den Besitz der ungeliebten Nachbarn plündern und sich womöglich auch deren Land aneignen. Und Land ist in Kenia die Währung, mit der Politiker ihre Günstlinge entlohnen. Drittens aber war Gewalt tatsächlich das einzige Mittel, um die Machtergreifung durch Kibaki und die Kikuyu-Elite zu verhindern.
The world was looking at Kenya only because there was violence. He didn't mind it.
Nur wegen der Gewalt schaute die Welt auf Kenia. Und deshalb nahm Odinga sie hin.
As long as it was a good,
solange sie Motor für Verhandlungen war, konnte er nicht sagen, Schluss mit der Gewalt. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad war es ihm sowieso ziemlich egal, dass dabei Leute starben. Nicht nur ihm. Im Grunde interessierte die Gewalt weder ihn noch Kibaki wirklich. Politikern ist das Leben von Kenianer nicht so wichtig.
Unfortunately.
Huruma, ein ärmliches Viertel in Nairobis Osten. Unverputzte Wohnblocks stehen neben Blechhütten. Eine Gruppe von Jugendlichen protestiert lautstark gegen den Mord an einem jungen Fußballer, der in der letzten Nacht von einem Polizisten erschossen wurde. Von demselben Polizisten namens Ngade, der in diesem Jahr schon mehr als 30 junge Männer erschossen haben soll. Weil sie, so heißt es, Marihuana rauchten oder ihm kein Geld geben wollten und vor ihm wegliefen. Jedes Mal drückte er dem Opfer anschließend eine Spielzeugpistole in die Hand. So sah es wie Notwehr aus. Even 70% der Einwohner Nairobis leben bar jeder Infrastruktur in Siedlungen wie Huruma, die der Staat sich selbst überlässt. Keine asphaltierten Straßen, keine Kanalisation, keine Müllabfuhr, kein Recht und kein Gesetz. Kriminelle Banden haben freie Hand und allzu oft mischt die Polizei dabei mit. So ist die Erfahrung von Gewalt für die Bewohner alltäglich.
The poor Kenyan live a totally miserable life.
Die armen Kenianer leben in großem Elend.
And where life becomes not that important.
Da verliert das Leben selbst an Bedeutung.
Because when you live with death.
Denn wenn man täglich mit dem Tod lebt.
When you see death every day, whether it be of illness.
Sei es durch Krankheit, Hunger oder Gewalt. Violence. Wird er völlig normal.
If you live with death every day, it becomes commonplace and it makes it very easy to kill.
Und selbst das Töten wird einfach.
Huruma war von der Gewalt nach den Wahlen besonders betroffen, weil sich hier junge Männer vom Volk der Luo an den Kikuyu rächen wollten. Wochenlang herrschten Gesetzlosigkeit und Willkür.
Diese Gegend hier war ein Schlachtfeld. Hier starben viele Menschen. Hier verlief die Grenze. Wer sie überschritt, war auf der falschen Seite.
Simon ist ein großer, ruhiger junger Mann vom Volk der Luo. Er ist Mitte 20 und arbeitet nun als Friedensbeobachter im Rahmen eines Programms, das die UNO finanziell unterstützt. Zusammen mit Ben, der vor Monaten noch auf der anderen Seite der Barrieren stand, führt er mich durch das Viertel.
Es war eine No-Go-Area.
Die Leute aus dieser Area waren die einzigen Leute, die erlaubt waren.
Nur die Leute dieser Seite durften hier durch. Man musste seinen Ausweis vorzeigen, um zu zeigen, zu welcher Ethnie man gehört. Wer von einem anderen Stamm war, der kriegte die Macheten zu spüren.
Cutting people's throat, killing.
Da wurden Kehlen durchschnitten oder Häuser niedergebrannt, so wie da drüben.
Aus gemischten Wohngebieten wurden innerhalb von Tagen monoethnische Zonen und fast alle Männer machten dabei mit.
Man konnte sich dem Druck nicht widersetzen.
Denn
es hieß, wir müssen viele sein, um den Feind zu besiegen. Es war keine Frage der Wahl, sondern ein Muss. Man musste seinen Brüdern beistehen, um sich selbst zu schützen.
Polizisten nutzten die Situation für Vergewaltigungen und beuteten nach Kräften diejenigen aus, deren Leben in Gefahr war. Für eine Eskorte vom Haus zur sicheren Polizeistation verlangten sie umgerechnet 20 bis 30 Euro.
To the police was like just a business.
Für die Polizei war es ein reines Geschäft. Es interessierte sie nicht, ob jemand getötet oder Häuser abgefackelt wurden. Sie wollten nur an den Kämpfen verdienen.
Immer wieder sind diese Geschichten zu hören. Während die polizeilichen Eliteeinheiten mit brutaler Härte vorgingen und für ein Drittel der Todesfälle nach den Wahlen verantwortlich sind, überließ die reguläre Polizei das Gewaltmonopol den selbsternannten Kämpfern.
Everybody had a, like a military title. Alle hatten einen militärischen Rang. Es gab Generäle, Sergeants, Captains.
Everybody had a title.
Es war ja Krieg.
It was war.
What was your title?
Was war denn dein Rang?
That's another story.
Das ist eine andere Geschichte.
That I cannot talk about because.
Darüber kann ich nicht sprechen. Ich war ja selbst eine Art Kriegstreiber. Es war illegal und falsch. Denn jetzt predige ich Frieden.
Im ganzen Land schossen in jenen Tagen Friedens- und Versöhnungsinitiativen aus dem Boden. Überall taten sich Menschen zusammen, um dem Schrecken ein Ende zu machen. Doch noch längst sind die Wunden nicht geheilt. Und noch immer gibt es, auch in Huruma, Menschen, die sich nicht in ihre Häuser zurücktrauen. Auch die Milizen existieren im Untergrund weiter, spielen sich als die wahren Vertreter von Stammesinteressen auf. So herrscht zwar Ruhe, aber Frieden will es niemand nennen.
Wir versuchen wieder zusammenzuleben. Aber es ist immer noch diese Spannung da.
That tension is still there.
Kenianer beten viel. Und wenn das Land brennt, rufen sie nach Frieden. Geht es aber um Recht und Gerechtigkeit, kommen sie ins Schleudern. Denn das könnte bedeuten, die Toten wieder auszugraben. Sie sehen es lieber, wenn die nächste Generation ihre Dämonen erbt. Dieselbe Generation, der sie erzählen, ihr seid Kenias Zukunft. Doch sie haben uns nicht erzählt, dass wir vielleicht schon tot sind, wenn diese Zukunft beginnt.
Die Zukunft Kenias ruht womöglich in einem verschlossenen Briefumschlag, den jetzt Kofi Annan hütet. Der braune Umschlag mit dem dicken blutroten Siegel enthält eine Liste mit Namen von Ministern, Parlamentariern und vermutlich auch Lokalpolitikern, Polizeiführern, Pastoren und Geschäftsleuten. Sie werden verdächtigt, durch Anstiftung, Finanzierung oder Organisation für jene Welle von Gewalt mitverantwortlich zu sein, die das Land ins Chaos stürzte. Die Namensliste ist das Ergebnis hunderter von Zeugenaussagen vor der Waki-Kommission. Diese Kommission unter Vorsitz des angesehenen Richters Philip Waki hatte die Aufgabe, Ursachen und Verlauf der Gewalt sowie die Rolle der Sicherheitskräfte dabei zu untersuchen. Weil die Beschuldigten aber versuchen könnten, auf Verfahren oder Zeugen Einfluss zu nehmen, hat sich die Waki-Kommission entschlossen, die Namen zunächst nicht zu veröffentlichen. Richter Waki ist ein kräftiger Mitvierziger, der Konfrontationen offenbar nicht scheut. Für allen Kenianern ist ihm klar, dass eine Aufklärung der Vorgänge mächtige Gegner hat. Kenias Politiker sind es nicht gewöhnt, Rechenschaft abzulegen. Sie wollen weitermachen wie bisher. Das hat die Große Koalition unter Kibaki und Odinga gleich zu Anfang klargemacht. Sie hat sich mehr Ministerien als sonst eine Regierung in Afrika genehmigt. Nun verdienen 40 Minister und 52 Vizeminister jeweils 14.000 Euro monatlich steuerfrei. Hinzu kommt ihr stattliches Gehalt als Parlamentarier, sowie Spesen, mehrere Wagen plus Fahrer, Security, Miete und so weiter. Die Löcher im kenianischen Staatshaushalt wachsen derweil rasant. Anstatt sich nun aber mit der Lösung der dringendsten Probleme zu befassen, machen die führenden Köpfe lieber Wahlkampf für 2012, um bei der nächsten Machtverteilung nicht zu kurz zu kommen.
There is immense wealth in succeeding in politics.
Man kann in der Politik immens reich werden.
And therefore it becomes a success by any means necessary, even if people have to die for you to acquire a particular political position.
Deshalb werden sogar Tote in Kauf genommen, um eine bestimmte politische Position zu erreichen.
Für die meisten Kandidaten ist Politik ein reines Geschäfts- und Karrieremodell. Denn mit der Macht, Entscheidungsprozesse zu beeinflussen oder sich öffentliches Land anzueignen, zahlt sich die Investition von Zeit und Geld schnell in barer Münze aus. Im Kampf um Posten und Sitze ist daher jedes Mittel recht, auch das, Jugendliche in den Ghettos für schmutzige Hilfsdienste zu rekrutieren.
Our politicians are the ones who bring this fight and everything. Because once a politician comes around and he issues money to the youth.
Unsere Politiker kommen hierhin und drücken den Jugendlichen, die nichts zu tun haben, Geld in die Hand und sagen ihnen, mach das, bring diese Leute um.
Go fight these ones and I'm going to pay. Now that's the biggest problem that we have here in Kenya.
Die Politiker hetzen uns gegeneinander auf.
The ones who making us fight each other.
Welche Art Politiker meinst du?
These are our ministers.
Unsere Minister.
I'm not ashamed to say that.
Hast du das gesehen?
Ja.
And I've been with some of them.
Und ich habe für einige gearbeitet.
The youth is a rich man's puppet.
Die Jugendlichen sind die Marionetten der Reichen.
Das könnte für einige der Strippenzieher dieses Mal ein schlechtes Ende nehmen. Denn beim Friedensschluss unter Kofi Annan haben alle Beteiligten eine weitreichende Vereinbarung unterzeichnet. Darunter auch die Einrichtung der Waki-Kommission, die dann, von der UNO mitfinanziert, ihre Aufgabe gründlicher erledigt hat, als manche sich das wünschten. Und Waki hat klug vorausgedacht. Damit der abschließende Report nicht, wie bisher in Kenia üblich, in irgendwelchen Aktenablagen verstaubt, fordert die Kommission ein international besetztes Tribunal auf kenianischem Boden, vor dem sich die Beschuldigten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten müssen. Falls jedoch ein solches Tribunal von einflussreicher Seite torpediert wird und daher nicht zustande kommt, wird der braune Umschlag durch Kofi Annan dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag übergeben. Unterstützung erhält die Waki-Kommission von der internationalen Gemeinschaft sowie von der kenianischen Zivilgesellschaft, der es ebenfalls darum geht, die Drahtzieher zu bestrafen, um ethnische Gewalt in Zukunft zu verhindern. Doch das alte System sträubt sich gegen die neuen Töne, denn bisher galt noch immer Straffreiheit für alle, die die Macht haben, Verfahren zu beeinflussen und Zeugen zum Schweigen zu bringen. Die Gegner des Tribunals glaubten zunächst, mit der kaum verhohlenen Drohung, einen neuen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen, über ein taugliches Druckmittel zu verfügen. Sie mussten jedoch zur Kenntnis nehmen, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag die Entwicklung in Kenia mit großem Interesse verfolgt. Daraufhin schwenkten sie um und befürworten nun das Tribunal, dessen Arbeit auf mehrere Jahre angelegt ist. Sie werden jedoch alles daran setzen, daraus eine Farce zu machen. Und auch Präsident Kibaki hat schon einen Ausweg angedeutet.
I am aware that many Kenyans desire justice for past injustices.
Mir ist klar, dass viele Kenianer angesichts vergangenen Unrechts nach Recht verlangen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass uns die Wahrheit zwar frei machen wird, Recht jedoch von Vergebung gemildert sein muss, damit die Versöhnung Wurzeln schlagen kann.
In Kenia wurde diese Aussage so verstanden, dass Kibaki die Schuldigen nach ihrer Verurteilung mit Verweis auf den sozialen Frieden amnestieren könnte. Da die Unterzeichner des durch Kofi Annan vermittelten Friedensvertrages jedoch im März 2008 zugestimmt haben, dass das Verfahren auf Grundlage internationaler Gesetze und unter Einbeziehung auswärtiger Juristen und Persönlichkeiten stattfinden muss, wird es nicht so leicht sein, dem Tribunal die Zähne zu ziehen. Richter Waki, so scheint es, hat an alles gedacht. Doch der Weg zu Frieden und Demokratie ist lang. Das spürte auch Wangui Mbatia. Als sie mit anderen Aktivisten in einem Park in Nairobi T-Shirts mit der Aufschrift Yes to Waki verteilte, landete sie einmal mehr in Polizeigewahrsam.
Wenn Nachbarn zu Feinden werden. Die Politik der Gewalt in Kenia. Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Tonio Arango, Frank Brückner, Martin Engler, Bettina Kurt und Nele Rosetz. Realisation Lorenz Rollhäuser. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2009.